Ihr Lieben, heute geht es um Veränderung. Zunächst um Menschen, die unglücklich über ihre Situation sind, die dringend eine Änderung ihrer Lage brauchen. Und um solche, denen die Not ihrer Mitmenschen zu Herzen geht. Zu welcher Gruppe gehörst du? Wahrscheinlich kennst du beides. Wir alle stecken mal in ausweglosen Lagen, mal oder gleichzeitig begegnet uns die Not anderer. Lasst uns dazu auf einen Bericht aus dem Neuen Testament hören, in dem Jesus als derjenige handelt, der die Not wendet, der Veränderung schafft. Und in dem Bericht erleben wir einen Menschen, an dem sich die Veränderung vollzieht. Ich lese aus Johannes 5, 1 bis 14. Danach war ein Fest der Juden, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber an dem Tag Sabbat. Da sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war: Es ist heute Sabbat, du darfst dein Bett nicht tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir: Nimm dein Bett und geh hin. Da fragten sie ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat: Nimm dein Bett und geh hin? Der aber gesund geworden war, wusste nicht, wer es war. Denn Jesus war entwichen, da so viel Volk an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Sieh, du bist gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Das Faszinierendste an dieser Geschichte ist für mich zunächst einmal, dass sie so ganz auf dem Boden der Realität steht. Kein Märchen aus 1001 Nacht, keine Fantasie. Schon darum ist sie so hilfreich. Es hat nämlich tatsächlich diesen Ort der Leiden und der Heilung gegeben, Bethesda, das heißt Haus der Barmherzigkeit. Bei einer Ausgrabung hat man den Ort und die Hallen gefunden. Dort sprudelte einst diese intermittierende Quelle, so wie ein Geysir. Dem Volksglauben nach hatte sie nach dem Aufsprudeln heilende Kraft. Dort saßen, lagen oder krochen die Kranken, eine Fülle des unbeschreiblichen Elends. Wie reagierte die Umwelt? Wohl relativ gleichgültig. Wie würden wir reagieren? Wie verhalten wir uns angesichts des Elends, das uns vor Augen kommt, täglich? Eine beliebte Reaktion ist: Das ist zu viel. Ich kann die Welt nicht retten. Also helfe ich gar keinem und schaue möglichst nicht hin. Wie verhält sich Jesus? Er hat nicht alle geheilt, ist hier aber ganz gezielt auf einen zugegangen. Das kann uns als Einzelne, das kann der christlichen Gemeinde ein Beispiel sein bei ihrer missionarischen und diakonischen Arbeit. Nicht die Augen verschließen, anpacken, wo wir uns beauftragt sehen. Vielleicht ist mit Gottes Hilfe und anderen gemeinsam mehr Hilfe möglich, als wir zunächst ahnen. Wie war ich froh, als gerade in dem Moment, als ich nach meinem Sturz ins Krankenhaus kam, sich plötzlich neue Helfer für unsere Flüchtlingsarbeit in Lautenthal fanden. Wir hatten sie noch nicht einmal angesprochen. Die ersten christlichen Gemeinden ließen sich von der Größe der Not um sie herum auch nicht erschrecken. Sie bauten ein regelrechtes Netzwerk der Hilfe auf. So etwas hatte es im Altertum bisher noch nicht gegeben. Nun zurück nach Bethesda. Wie hilft Jesus dem Kranken? Natürlich in erster Linie mit seiner Kraft und Vollmacht. Aber es ist auch hochinteressant, wie er diesem schwer geprüften Menschen begegnet. Zunächst einmal stellt er ihm seltsamerweise diese Frage: Willst du gesund werden? So eine blöde Frage, rutscht es mir daraus. Das ist doch selbstverständlich. Verhöhnt diese Frage nicht den Kranken? Aber diese Frage ist für Jesus sehr wichtig. Ähnlich hat er manchmal auch vor anderen Heilungen gefragt. Warum wohl? Zum einen gibt sie dem Kranken Gelegenheit, sich auszusprechen, seine Sicht auf seine Situation zu schildern. Schon das kann hilfreich sein. Aber vor allem spricht Jesus den eigenen Willen des Leidenden zur Veränderung an, indem er ganz deutlich fragt: Willst du gesund werden? Denn Veränderung, und sei es Heilung, ist auch unbequem, bedeutet Übernahme von Verantwortung, Entwicklung von Eigeninitiative. Die aus meinem Hause stammende Ärztin sagt immer: Krankheitsgewinn. Es gibt auch einen Krankheitsgewinn, der durchaus in einer Situation, in der man bemitleidet und umsorgt wird, liegen kann. Jesus, der Arzt, sagt: Mein Lieber, bist du bereit? Willst du deinen Beitrag zu deiner Heilung leisten und dann auch die Konsequenzen der veränderten Situation tragen? Und nun ergreift er den Kranken nicht bei der Hand und zieht ihn hoch. Hätten wir das nicht erwartet? Nein, er befiehlt kurz und knapp: Steh auf, nimm dein Bett und geh. Und der entscheidende Moment kommt jetzt. Tatsächlich steht der Mann nach 38 Jahren auf, hebt seine Bahre auf und kann gehen. Jesu Barmherzigkeit, Vollmacht und Weisheit hat sich an ihm erwiesen. Ihr Lieben, ich finde es ganz wunderbar, dass Gott uns trotz seiner Vollmacht und Stärke nicht als Marionetten haben will, sondern wir immer auch unsere Kräfte einsetzen sollen, die wir ja von ihm geschenkt bekommen haben. Er ist dabei auf unserer Seite. lasst uns in schwierigen Situationen nicht so sehr auf unsere Schwachheit schauen, sondern auf seine Möglichkeiten trauen. Ich hatte in meiner Jugendzeit ein Erlebnis, das mir sehr wichtig geworden ist. Das muss ich euch doch mal erzählen. Ich hatte in meiner Jugendgruppe eine kleine Aufgabe übernommen. Ich weiß nicht mehr was, vielleicht eine kurze Abendandacht oder etwas Ähnliches. Aber auf einmal bekam ich Muffensausen. Ich dachte, ich kann das nicht. Da sagte unser Jugendleiter zu mir: Helga, nun bild dir mal keine Schwachheiten ein. Das saß. Dieser etwas flapsige, scherzhafte, durchaus kritisierende, aber auch aufmunternde Ausdruck hatte einen wunden Punkt bei mir getroffen. Ich traute mir nicht zu. Ich war ja immer die Kleinste in der Klasse. Beim Sport mussten wir uns der Größe nach aufstellen. Ich war natürlich immer unten dran. Ich hatte als Flüchtlingskind nur miese Klamotten an. Wir wohnten zu viert in einem Zimmer. Der Level meines Selbstbewusstseins war also ziemlich mickrig. Und was war eigentlich mit den Gaben, die mir Gott geschenkt hatte? Dieses, nun bild dir mal keine Schwachheiten ein, riss mich hoch. Vielleicht würde ich sonst nicht hier stehen. Und kennt ihr das? Sich selber schwach fühlen und dann nach anderen Ausschau halten, die einem helfen sollen. Tun sie das nicht, sind die anderen immer an allem schuld. Das ist genau das Lebensmuster des Kranken am Teiche Bethesda, das Jesus durchschaut hat. Übrigens ist es ja kaum vorstellbar, dass in 38 Jahren nie jemand einen Hilfsversuch unternommen hat. Vielleicht hat er nie jemanden angesprochen oder hilfesuchend angeschaut. Vielleicht keine Änderung der Situation mehr erwartet oder im Grunde auch nicht mehr gewünscht. Gegen diese selbstgebaute Mauer der Resignation, Passivität und des Vertrauensverlustes geht Jesus an, indem er ihn erstens so dringlich fragt: Willst du gesund werden? Und ihm dann den Befehl zur Aktivität gibt. Aber Jesus tut noch mehr. Er will ihn ja nicht nur von seiner körperlichen Lähmung heilen, sondern von seiner seelischen Lähmung und Erstarrung in Resignation und Unglauben. Jesus will ihn zu einer grundsätzlichen Veränderung führen. Darum dieses zweite Gespräch mit ihm im Tempel. Schon wieder war der Mann ja in das Muster verfallen, die Verantwortung für sein Handeln von sich abzuschieben. Dieser Mensch da hat gesagt. Aber Jesus weist ihn darauf hin, dass sein Schicksal, also das, was ihm widerfährt, so steht es ja da, von seinem eigenen Handeln abhängt. Manchmal wird im Neuen Testament von den Heilungen und anderen Veränderungen, die Jesus bei den Menschen bewirkt, nur schlaglichtartig berichtet. Hier bei dem Kranken, bei Bethesda, wird uns glücklicherweise auch das Nachgespräch überliefert, das uns zeigt, dass es Jesus um die umfassende Erneuerung des Menschen geht. Aber die Erneuerung kann nur geschehen, wenn der Mensch will. So lief Jesu Ruf an den reichen Jüngling: Verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen und komm, folge mir nach. Ins Leere. Er hielt sein Lebensmuster, Sicherheit durch Reichtum, krampfhaft fest. Aber er ging traurig davon. Der Zöllner Zachäus dagegen erkannte freudig, dass sein Heil nicht in Reichtum, sondern in der Gemeinschaft mit Jesus bestand. Vor Zachäus sowie vor dem Geheilten vom Teich Bethesda lag nach diesen ersten entscheidenden Begegnungen mit Jesus sicher noch ein langer Lebens- und Glaubensweg. Gewiss gab es da auch so manche Glaubenskrisen und manche Glaubenssiege. Davon haben wir aber keine Berichte. Ausführlicher sind wir über das Glaubensleben der Jünger mit ihren Aufs und Abs informiert und wir wissen, wie liebevoll sie Jesus allmählich aus den Verfestigungen ihres alten Lebens gelöst hat. Zum Beispiel, indem er ein Kind in ihre Mitte führt und ihnen den vertrauensvollen Glauben des Kindes ihrem Streben nach Größe gegenüberstellt. Ein andermal zeichnet er ihnen in einem Gleichnis fast karikaturhaft scharf den Urtyp des Pharisäers vor Augen, der sein Heil in der eigenen frommen Leistung sucht. Auch so ein falsches Lebensmuster. So wie Jesus den Glaubensweg der Jünger begleitet hat, begleitet er auch unseren. Das kann eine fröhliche Gewissheit für uns sein. Vielleicht könnt ihr euch nach dem, was ich von mir erzählt habe, vorstellen, was mein Taufspruch für mich bedeutete und bedeutet. Der heißt nämlich: Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, aus Hebräer 12, 2. Anfänger und Vollender, das ist doch Ermutigung pur. Wir beginnen unseren Glaubensweg mit den ersten Begegnungen mit Jesus und der Entscheidung für ihn. Es hat etwas Neues angefangen. Das muss wachsen unter seiner Leitung. Jesus vergleicht diese Entwicklung selbst mit dem Wachstumsprozess. Er wählt den Vergleich mit dem Wachsen eines Weizenhalms und verspricht uns den Beistand des Heiligen Geistes. Also nicht so sehr von Schwachheiten einschüchtern lassen oder Halt und Wegweisung bei falschen Lebensmustern suchen, sondern auf Jesus konzentrieren. Der versprochen hat, uns den Glaubensweg bis zur Vollendung zu führen. Erst vor kurzem wurde mir aber deutlich, dass dieser Vers aus dem Hebräerbrief, mein Taufspruch, auch noch eine andere Komponente hat, als nur mir für mich Mut zu machen. Da steht ja nicht: Blicke auf Jesus, den Anfänger und Vollender deines Glaubens. Da heißt es: Lasst uns aufblicken auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ich bin hier also nicht alleine angesprochen, sondern als Mitglied einer Gemeinschaft, der Gemeinde. Das Vertrauen, das ich in die Entwicklung meines Glaubenslebens haben darf, darf ich auch in die Entwicklung des Glaubens meiner Schwester, meines Bruders setzen. Wie oft gibt es Ärger unter Geschwistern, weil wir manchmal nur ihre Verhaltensdefizite sehen, die sie unserer Meinung nach aufweisen. Den Splitter in ihrem Auge, wie Jesus sagte, während wir den Balken in unserem Auge nicht sehen. Oft haben wir ganz schnell ein fertiges Bild von unserem Bruder, unserer Schwester, ohne zu bedenken, dass Jesus auch sie an seiner liebevoll formenden Hand führt. Der Apostel Paulus hat viele Menschen zur Erneuerung in Christus geführt, viele Gemeinden in ihrer Entwicklung begleitet und unterstützt. Solche unterstützende Begleitung haben auch wir immer wieder nötig und schulden sie unseren Geschwistern. Ein Mittel für solche Unterstützung waren bei Paulus außer den persönlichen Begegnungen seine ausführlichen Briefe, keine Kurznachrichten, in denen er das Evangelium entfaltete und zu dem Leben der Gläubigen in Beziehung brachte. Da gab es Ermahnung, aber vor allem Ermutigung, auf dem begonnenen Wege voranzuschreiten. Ich möchte aus dem ersten Brief an die Korinther etwas vorlesen, was Paulus geschrieben hat. 1. Korinther 1, 4 bis 9. Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid. So ruft es Paulus euch jetzt allen zu. In aller Lehre und in aller Erkenntnis, denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch fest erhalten bis ans Ende, dass ihr untadlich seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Paulus dankt hier in diesen jubelnden Worten nicht für sich, sondern für den Glauben der Geschwister. Er sieht sehr genau die Defizite im Leben der Korinther. Das kommt dann in den folgenden Versen. Es gab nämlich viel Streit in der Gemeinde. Aber in erster Linie sieht und zeigt er ihnen den Reichtum, der ihnen in Christus gegeben ist, der sie fest erhalten wird bis ans Ende. Ja, sogar untadelig werden sie sein am Ende. Eigentlich unglaublich. Aber Gott ist treu. Das sind sehr ermutigende Worte, auch für uns heute Morgen. Wenn wir unsere eigene Schwachheit und Mangelhaftigkeit sehen, aber auch die Schwachheit und Mangelhaftigkeit unserer Geschwister, die uns so sehr oft auf die Nerven gehen. Amen.